Bitte schlagt eure Bibeln auf im Matthäusevangelium, Kapitel 9, Vers 27. Wir fahren da weiter, wo wir im letzten Jahr aufgehört haben. Matthäus 9, 27, die Verse 27 bis 31. Das ist das Wort Gottes. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien und sprachen: Erbarme dich, unser Sohn Davids. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus spricht zu ihnen: Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sagen zu ihm: Ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus bedrohte sie und sprach: Seht zu, niemand erfahre es. Sie aber gingen hinaus und machten ihn bekannt in jener ganzen Gegend. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir bitten, dass du unsere Augen öffnest für die Wunder in deinem Gesetz und dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wir haben nun schon manches Wunder von Jesus betrachtet in diesem Gang durch das Matthäusevangelium. Und da ist, so hoffe ich doch, bestimmt eines deutlich geworden über diese Wunder. Ich fragte mich, ob ihr das auch so noch im Kopf habt, oder im Herzen sogar. Was ist daran an diesen Wundern, die der Herr jeweils getan hat und dass er hier wieder getan hat? Was demonstriert Jesus eigentlich damit? Ich könnte auch jetzt die Kinder fragen: Kinder, warum hat Jesus all diese Wunder getan überhaupt? Ihr könnt euch das jetzt erst einmal im Kopf behalten, eure Antwort, und auf dem Kinderbulletin ist auch die Frage drauf. Da könnt ihr dann nachher auch zu Hause vielleicht mit euren Eltern das ausfüllen. Die Erwachsenen haben sich diese Frage bestimmt auch schon beantwortet. Wir haben mehrmals auch darüber gesprochen. Ich möchte das noch einmal wiederholen. Zwei Dinge. Erstens demonstriert Matthäus, dass Jesus der versprochene Messias ist, von dem die Propheten sagen, dass er sich eben durch solche Zeichen ausweisen wird. Und zweitens, dass diese Heilungen Zeichen sind, die im Äußeren zeigen, wovon wir sündigen Menschen im Geistlichen geheilt werden müssen. Stimmt das mit eurer Antwort überein, die ihr euch so im Kopf gemacht habt? Ich hoffe es. Die Symbolik von Blindheit und Sehen, die ist wahrscheinlich die meistgebrauchte Symbolik bei den Zeichen, die Jesus tut. Aber es gibt auch viele Berichte in den Evangelien, nicht nur von geheilten Blinden, sondern dass Jesus und die Apostel dann auch diese Metapher von Blindheit und Sehen sehr oft gebrauchen, um über geistliche Erkenntnis zu lehren. Und sogar in der Sprache der Welt um uns herum, wird das oft gebraucht. Die Gläubigen und Ungläubigen gleichermaßen, sie gebrauchen die Begriffe häufig symbolisch, Blindheit oder Sehen. So sehe ich das zumindest. Siehst du das auch so? Oder bist du vielleicht blind für diese Tatsache? Oder hast du einfach eine andere Sichtweise oder Weltanschauung? Bevor neue Medikamente auf den Markt kommen, da macht man oft mit sogenannten Probanden eine Blindstudie oder sogar eine Doppelblindstudie. Das heißt nicht, dass die Probanden blind sind oder die Pharmakologen oder Ärzte, die das testen. Es geht darum, dass sie in Bezug auf die Zusammensetzung der Medikamente blind sind. Sie eben nicht kennen. Seht ihr? So ist es richtig und wichtig, dass wir bei der Heilung der beiden Blinden vor allem auf die geistlichen Zusammenhänge schauen. Dass wir von Anfang an verstehen, dass die Botschaft dieses Berichtes eine geistliche ist. Das Erbarmen Gottes, das er in Jesus zeigt, führt dazu, dass geistlich Blinde sehend werden. Wir alle müssen von unserer natürlichen Blindheit geheilt werden und sollen mehr und mehr sehen, wer Gott ist und was er an und für uns tut. Diese beiden blinden Männer hatten Jesus noch nie gesehen, wirklich, mit ihren Augen. Und sie konnten das auch jetzt nicht. Aber trotzdem haben sie im geistlichen Sinn etwas gesehen. Das heißt, von ihm erkannt. Sie hatten Erkenntnis von Jesus. Bestimmt aufgrund von dem, was sie bisher über ihn und sein Wirken schon gehört haben, da zogen sie den Schluss, dass er der Sohn Davids sein muss. Und so sprechen sie ihn dann an, wenn sie sich ihm nähern. Und sie laufen ihm hinterher und rufen laut, erbarme dich unser Sohn Davids. Und das ist schon ein Ausdruck einer gewissen Erkenntnis, dass sie ihn so ansprechen und auch ihre Bitte an ihn richten. Von den Propheten wussten die gläubigen Juden ja, dass der Sohn Davids kommen und dass er auf dem Thron des Königreichs der Himmel sitzen wird. Und auf ihn warteten sie und die Propheten sprachen von der Verheißung, die Gott zuerst David gegeben hat. Es geht unmissverständlich nicht einfach um einen Sohn Davids, sondern um den Sohn Davids. Und die blinden Männer wissen offensichtlich, dass Jesus dieser ist, weil sie verstehen, dass er der König ist, der Sohn Davids, der König. Da rufen sie ihn in Demut an und bitten um sein Erbarmen. So würden sie nicht rufen, wenn sie in Jesus nur einen umherziehenden Heiler sehen würden. Sie müssen verstanden haben, dass er der gesalbte König, also der Messias, der Maschiach, der Gesalbte ist, der Gesalbte Gottes, der Sohn Davids. Und von diesem heißt es in den Propheten ja auch, dass Bestandteil seiner Rettung ist, dass er Blinden das Augenlicht schenkt. Hier nur zwei der vielen Beispiele in den Propheten. Wir haben eines schon gehört aus Jesaja 35, Vers 4. Siehe, da ist euer Gott, Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Und Jesaja 42, Vers 6, ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen, da spricht er eben seinen Knecht, den Messias an, und ergreife dich bei der Hand und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun. Und diese Erkenntnis, die die beiden blinden Männer bestimmt hatten, aus diesen prophetischen Vorhersagen und auch aus dem, was sie über Jesus jetzt gehört haben, diese Erkenntnis macht den beiden Mut, den Sohn Davids, den Messiaskönig, anzurufen. Und das ist gut so. Sie folgen ihrer Erkenntnis, dem, was sie in ihrer Blindheit bereits sahen. Aber Jesus, was tut er? Er scheint sie zuerst gar nicht zu ermutigen. Er geht einfach weiter. Wir lesen das mehr zwischen den Zeilen. Er geht in das Haus. Da steht dann, dass sie ihm dahin folgen. Aber er hört nicht. Er geht einfach weiter. Er geht in das Haus, das, in dem er wohnte. Vielleicht war es das Haus der Familie des Petrus. Es wird das Haus genannt, so ist also bekannt ein ganz bestimmtes Haus. Aber er geht wahrscheinlich nach Hause, um dann zu übernachten. Warum verhält er sich so und hält nicht an, wenn diese Blinden ihn um Erbarmen anrufen? Zuerst einmal. Er scheint das öfter so zu tun, wenn Menschen ihn bitten, ihn anrufen oder sogar anflehen. Und manchmal wirkt er dadurch etwas hart, nicht wahr? Fast etwas zu hart. Zum Beispiel eine nichtjüdische Frau, die seine Hilfe sucht, die ihn anfleht, die weist er zuerst ab. Und er sagt zu ihr, ich bin nur zu den Kindern Israels gekommen, gesandt worden. Oder zu seiner eigenen Mutter. Sie sieht, dass der Gastgeber an dem Hochzeit, Johannes 2, keinen Wein mehr hat. Und dann sagt sie ihm das. Und er antwortet ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Das könnte man als hartherzig abtun, nicht wahr? Natürlich wissen wir, dass Jesus nicht hart ist und dass er die Not der Menschen nicht ignoriert oder keine Lust hat, ihnen zu helfen. Vielleicht bei den Blinden, weil er jetzt ins Haus gehen und schlafen gehen will. Keine Zeit mehr für diese. Nein. In den meisten dieser Fälle und sicherlich auch hier bei den Blinden geht es ihm darum, ihren Glauben zu prüfen und ihn dann sichtbar werden zu lassen. Der Glaube ist in diesem Bericht hier, wie schon auch im letzten Bericht davor, da ist der Glaube die zentrale Sache eigentlich. Darauf müssen wir sehen. Jesus wartet, bis die beiden Männer ihrem Glauben Ausdruck geben. Nicht erst, als er danach fragt. Der Glaube der Männer, der wurde zwar schon etwas sichtbar, als sie Jesus zuerst ansprachen und ihn anriefen als Sohn Davids. Da sehen wir etwas Glauben. Durch den Glauben haben sie erkannt, dass er der Sohn Davids ist. Und durch den Glauben haben sie demütig um sein Erbarmen gebeten. Aber jetzt will er sie noch weiter herausfordern. Er will, dass sie die Beharrlichkeit des Glaubens zeigen. Der Glaube, der rettet, der ist ein beharrlicher Glaube. Der bleibt dran. Er hört nicht auf zu beten, zu Gott zu rufen, wenn er nicht sofort erhält, worum er bittet. Jesus zeigte das zum Beispiel, wenn er das Gleichnis von der Witwe und von dem Richter erzählt. Der ungerechte Richter, der hörte nicht auf die Witwe und die Witwe rief immer weiter ihn an und bat darum, dass er doch ihr Gerechtigkeit, ihr Gehör gibt. Und die Witwe kann den Richter umstimmen, weil sie beharrlich zu ihm schreit. In ihrem Glauben ist sie beharrlich. Und so, sagt der Herr, sollen wir das auch sein ihm gegenüber. Wir sollen beharrlich rufen, wenn wir nicht gleich bekommen, was wir wünschen. Erst als die beiden Männer hier diese Beharrlichkeit zeigen, indem sie sozusagen hinter ihm her einfach in sein Haus hineinkommen und ihn weiter anrufen, da antwortet ihnen der Herr. Der fragt sie dann nach ihrem Glauben. Glaubt ihr, dass ich das tun kann? Und ihre Antwort lässt dann noch einmal den Charakter ihres Glaubens erkennen. Etwas mehr von ihrem Glauben wird gesehen hier. Sie antworten ja, oder? Nein. Sie antworten ja, Herr, Kyrios nennen sie ihn. Und Kyrios, das ist in der Bibel, in ihrer Bibel, die sie kannten bis dahin, war das der Name Gottes, die Übersetzung von Jahwe. Er wurde so angesprochen in ihrer Bibel, Kyrios. Und alle diese Hinweise hier auf ihren Glauben, den sie jetzt zeigen, alle diese Hinweise wollte Jesus zum Vorschein bringen. Darum fragt Jesus manchmal Dinge, die er ja schon weiß, oder? Er weiß doch das. Aber er fragt, damit die Menschen das zeigen können. Er könnte immer sofort heilen, aber indem er das nicht tut, sondern oft seine Hilfe verzögert, fordert er den Glauben heraus. Und er zeigt damit, dass er nicht primär, nicht zuerst um die Erleichterung besorgt ist. Er will nicht zuerst die Erleichterung der Heilung schenken, sondern es geht ihm darum, dass der Glaube sich zeigen und dann auch wachsen kann. Vielleicht hast du das selbst schon erlebt. Du wünschst dir zum Beispiel, dass deine Geduld wächst. Deine Geduld, Herr, schenke mir Geduld. Oder du willst, dass dein Glaube wächst und dass dein Glaube reifer wird. Und du bittest den Herrn, dich geduldiger zu machen oder deinen Glauben wachsen zu lassen. Und dann, wie reagiert der Herr darauf? Du wirst erlebt haben, dass der Herr dir Gelegenheiten sendet, in denen deine Geduld trainiert wird. Und du deinen Glauben, den du bis jetzt schon hast, anwenden kannst. Und so kann er wachsen. Oft erkennst du auch in Krisensituationen erst, dass dein Glaube eben nicht der ist, den du zu haben meintest. Oder nicht? Du denkst, ich habe Glauben. Mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen. Ich kann alles bewältigen durch den Glauben. Und dann kommt so eine Situation, wo du das anwenden könntest und dann siehst du, oh, es ist noch nicht ganz so, wie ich gedacht habe. Und dann hilft eben diese Erkenntnis dazu, dass der Glaube wachsen kann. Du betest weiter, rufst den Herrn weiter an. Und das trifft in gewisser Weise auf diese beiden Männer zu. Sie hatten ja noch nicht den Glauben, den sie einmal haben sollten und werden und der in ihnen noch wachsen wird. Und Jesus machte diesen Anfang mit ihnen, um sie zu lehren hier. Und jetzt bekommen sie erst einmal die Bestätigung für den Glauben, den sie aktuell haben. Jesus schenkt ihnen, dass sie sehend werden. Und er tut das, indem er ihre Augen zuerst anfasst. Er berührt ihre Augen. Und ich glaube, dass Matthäus das nicht ohne Grund erwähnt hier. Ich sehe eine Parallele zur Schöpfungsgeschichte hier. Gott schuf die ganze materielle Welt, indem er sie einfach ins Dasein sprach. Durch sein Wort allein. Gott spricht und es geschieht. Das, was er herbeiruft durch sein Wort, das kommt. Aber er tut das nicht, er tat das nicht, als er den Menschen schuf. Er sprach nicht, der Mensch soll da sein. Da heißt es im Schöpfungsbericht, dass er den Menschen mit seinen Händen formte. Und erst danach sprach er zum Menschen. Und auch hier bei den beiden Männern, da berührt er die beiden Männer mit seinen Händen, berührt ihre Augen. Es ist eine Berührung des Schöpfers, der neu schafft. Er schafft ihre Augen neu sozusagen und gibt ihnen das Sehen. Es ist eine Berührung der Liebe des Schöpfers. Und diese Männer sollen das erkennen, bevor der Herr endlich dann sein Wort spricht, dass es geschieht. Jesus sagte zu ihnen, euch geschehe nach eurem Glauben, hat er sie zuerst gefragt, glaubt ihr das? Und dann sagt er euch, euch geschehe gemäß eurem Glauben. Ich denke, darin steckt mehr als nur, dass sie glaubten, dass er ihnen das körperliche Sehvermögen wiedergeben kann und dass sie es deshalb erhielten. Sie glaubten, um zu sehen. Und das heißt auch, dass sie gemäß ihrem Glauben den Erlöser erkannten. Dem haben sie ja schon Ausdruck gegeben. Dass sie so viel von ihm sahen, erkannten, wie sie eben durch ihren aktuellen Glauben erkennen konnten. Was das genau war, wie viel sie geistlich erkannten, das berichtet Matthäus nicht hier. Wir müssen das über die beiden Männer hier auch gar nicht wissen, was genau war schon da. Aber der Satz, dieser Satz, den Jesus spricht, euch geschehe gemäß ihrem Glauben, der muss uns im Gedächtnis bleiben. Euch geschehe gemäß eurem Glauben. Das ist hier für uns festgehalten. Wir sollen über unser Sehvermögen oder unsere Blindheit nachdenken. Und wir sollen über unseren Glauben nachdenken. Wir sollen uns fragen, was er vermag. Und wie wir uns durch den Glauben dem Herrn nähern müssen. Und wir werden das gleich tun dann, aber zuerst lass uns noch über das Verbot nachdenken, das Jesus hier aussprach. Ein ziemlich ernstes Verbot. Er sprach es auf eine sehr ernste Weise aus. Es heißt hier, er bedrohte sie. Also er hat wirklich ganz ernst zu ihnen gesagt, dass sie nicht mit niemandem darüber sprechen sollen. Und wir wollen sehen, ob oder wie die beiden Männer ihm ungehorsam waren. Vielleicht hast du dich schon darüber gewundert, dass Jesus manchmal zu Geheilten sagte, erzähle es niemandem. Oder erzählt es niemandem, wenn es in der Mehrzahl war. Wir haben das auch schon zuvor im Matthäusevangelium gelesen. Und es wird auch an verschiedenen anderen Orten berichtet, dass Jesus so zu Geheilten sprach. Sag es nicht weiter. Warum will Jesus nicht, dass die Leute erfahren, was er an dem Blinden getan hat? Will er nicht, dass die Welt das Zeugnis seiner Macht hört? Johannes berichtet an einer Stelle über die leiblichen Brüder Jesu. In Johannes 7, da heißt es, die kommen zu Jesus und sagen zu ihm, zieh fort von hier und geh nach Judäa, dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt. Mit anderen Worten, wenn du willst, dass die Leute an dich glauben, dann müssen sie doch sehen, was du kannst. Du musst doch deinen Anhängern zeigen, dass sie zu Recht an dich glauben. Und Johannes, der Evangelist, gibt hier eine Beurteilung über diese Aussage der Brüder Jesu. Er sagt, warum sie das sagten. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Das war etwas, das sie aus ihrem Unglauben heraus gesagt haben. Zeige dich, trete auf! Diese Aufforderung der Brüder Jesu war ein Ausdruck des Unglaubens. Und Jesus will ein solches Zeugnis nicht. Er will nicht, dass den Menschen, die ein falsches Verständnis vom Messias haben, dass denen gesagt wird, dass er der Messias ist. Die meisten Juden und auch die Schriftgelehrten und Pharisäer, die glaubten ja, dass der messianische König ein politischer Befreier sein wird oder einer, der den äußeren Wohlstand Israels fördern wird, bringen wird. Jesus will nicht eine solche Anhängerschar hinter sich haben. Er möchte auch nicht, dass immer mehr Leute ihm nachlaufen, um allein von ihren körperlichen Gebrechen und Nöten befreit zu werden. Und sie haben ihn ja auch in seinem eigentlichen Dienst gestört, weil sie ihm in solchen Scharen nachliefen. Es gibt einige Berichte von Geheilten, die dann trotz dem Verbot Jesu überall von ihrer Heilung erzählten, sodass er und seine wahre Sendung von vielen falsch verstanden wurde. Überlege dir deshalb auch gut, wenn du mit Nachbarn, Mitarbeitern, Freunden über Jesus sprichst, was für einen Retter ihnen du da verkündigst. Es gibt viele Wohlstands- und Wohlfühlevangelisten, die den Menschen in Not mehr schaden als helfen und die eine Schar von Enttäuschten hinter sich lassen, weil sie einen falschen Jesus verkündigen. Einen Jesus, der die Nöte beseitigt. Es gibt aber ein Zeugnis, von dem Jesus will, dass es weitergegeben wird. Und vielleicht waren diese beiden Männer noch nicht wirklich bereit, es so korrekt weiterzugeben. Es ist das Zeugnis, dass Jesus, der Sohn Davids, der Herr und Schöpfer des Universums, uns von der geistlichen Blindheit rettet. Es ist die Blindheit, die verhindert, dass wir ihn, Jesus, Gott und uns selbst und die Welt so sehen, wie Gott sie sieht. Siehst du in dieser Weise? Bist du von deiner ursprünglichen Blindheit geheilt? Hast du geöffnete Augen des Glaubens? Bevor der Herr unsere Augen für ihn und sein Königreich geöffnet hat, waren wir komplett blind. Die Sünde hat unsere Augen verklebt und verhindert, dass wir klar sehen, dass wir überhaupt etwas von dem sehen, was wir sehen müssen. Jetzt, nachdem der Heilige Geist sein Werk in uns angefangen hat, er hat es angefangen, hat es noch nicht vollendet. Aber jetzt können wir sehen. Wir sehen und erkennen. Und wir sehen und erkennen mehr und mehr von der Wahrheit über uns selbst. Erst einmal. Wir erkennen uns selbst. Und wir erkennen unsere Schwachheit und Erlösungsbedürftigkeit. Und wir erkennen mehr und mehr den Herrn. und sein Heil, sein Wesen, seine Liebe für uns, dieses Sehen und Erkennen, das fängt an und dann wächst es. Das ist etwas, das wächst, das ist wachstümlich. Es ist nicht alles auf einmal. Und wenn wir geistliche Erkenntnis bekommen, dann sehen wir auch, dass wir mehr davon brauchen. Du bist noch nicht am Ziel. Du bist noch nicht so, wie der Herr dich einmal haben will. Das ist auch trostreich, oder nicht? Wenn du erkennst, dass du noch nicht da bist, wo du sein möchtest. Der Herr dir zeigt, ja, das ist richtig so, aber ich werde dich dahin bringen. Und unser Gebet wird dann das des Psalmisten sein, Psalm 119, 18. Öffne meine Augen, Herr, dass ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Damit wir das Wort Gottes mit zunehmender Klarheit verstehen, die Wunder Gottes darin erkennen, brauchen wir fortwährend geöffnete Augen und immer mehr geöffnete Augen. Und so werden wir mehr und mehr erkennen, sehen, was wir in Jesus haben. Und darum betet auch der Apostel Paulus immer wieder für alle, denen er das Wort verkündet. Somit auch für uns. Er hat viel gebetet in seinen Briefen. Er hat die Wahrheit gezeigt, die Wahrheit über Gott. Und er hat dafür gebetet, dass die Leser seines Briefes, des Wortes Gottes, das auch erkennen, mehr und mehr. Gott hat ihn ja dazu berufen, dass er durch seine Verkündigung die Augen vieler öffnet. Das war Teil seiner Berufung. Apostelgeschichte 26, Vers 16, da sagt der Herr, denn hierzu bin ich dir erschienen, sagt er zu Paulus, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Auch die Lehre der Apostel öffnet die Augen, weil das ist das Wort des Herrn, das er spricht. Und seine Verkündigung, die Verkündigung von Paulus, endet eben dann nicht bei der Bekehrung der Menschen, sondern hat fortwährend die Wirkung, dass sie Augen öffnet. Und diesen seinen Dienst begleitet er dann mit seinen Gebeten. Zum Beispiel Epheser 1, ab Vers 17. Da betet er für seine Leser, die Hörer des Wortes, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst oder erkennt, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Dafür sollen uns die Augen geöffnet werden. Siehst du das? Siehst du das? Erkennst du die Hoffnung, die er in dein Leben gebracht hat? Siehst du die Herrlichkeit der Erbschaft, die wir als Kinder Gottes empfangen haben? Hast du deine Augen des Glaubens darauf gerichtet, sodass die Freude darüber dein Leben prägt? Erkennst du, welche Kraft an dir wirkt? Sicher wird unser Blick auf diese herrlichen Wahrheiten, die wir auch immer und immer wieder und immer mehr im Wort Gottes entdecken, unser Blick dafür wird immer wieder getrübt. Vielleicht durch Sünde, oder durch Ablenkung, durch Schielen nach den Gütern und scheinbaren Vorzügen dieser Welt. Dann, wenn wir das erkennen, dass das passiert ist, dann müssen wir erneut darum bitten, dass der Herr unsere Augen des Glaubens, die Augen des Herzens öffnet, damit unsere Sicht klar wird und wir ihn erkennen. So wie es im Psalm 36 heißt, Psalm 36, Verse 6 bis 11. Herr, an den Himmel reicht deine Gnade, deine Treue bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit ist den Bergen Gottes gleich, dein Recht der großen Flut. Menschen und Vieh rettest du, Herr, wie kostbar ist deine Gnade, Gott. Und Menschenkinder bergen sich im Schatten deiner Flügel. Sie haben sich am Fett deines Hauses, sie laben sich am Fett deines Hauses. Und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Denn bei dir ist der Quell des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Amen.